Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
Angela Merkel, geschäftsführende Bundeskanzlerin, heute Nachmittag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. 3000 Teilnehmer, die wichtigen aus Politik und Wirtschaft, sind da. Angela Merkel hat über Ziele und Pläne Deutschlands und vor allem der EU gesprochen. Und sie hat sich ganz klar gegen Protektionismus positioniert. Das ging auch an die Adresse von US-Präsident Donald Trump, der übermorgen zum ersten Mal in Davos sprechen will. Das Weltwirtschaftsforum ist jetzt Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Bundeskanzlerin Merkel will mehr Zusammenarbeit, auf europäischer Ebene, aber auch weltweit. Nur so, sagt sie, könne man die wichtigen Fragen Wohlstandssicherung und Digitalisierung anpacken. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eben gesprochen über seine Vision von Europa. Auch auf seine Rede haben viele gewartet. Aber was bewirken solche Reden in Davos? Fast nichts, meint Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck, früher Finanzstaatssekretär. Davos werde grandios überschätzt, sagt Flassbeck im Deutschlandfunk.
Es gibt einmal die schönen Bilder, einmal die schönen Forderungen und dann verpufft das alles. Und bis zum nächsten Jahr, bis man wieder den Eindruck erweckt, ja, die Mächtigen der Welt kümmern sich um euch kleine Leute und wir denken auch darüber nach. Wir gehen extra in einen so schrecklichen Ort wie Davos, um das zu tun.
Flassbeck nennt Davos eine Showveranstaltung. Forderungen würden nie weiterverfolgt. Die politischen Folgen seien ungeheuer gering.
Ich habe noch nie erlebt, dass ein Davos-Papier oder ein World Economic Forum-Papier irgendwo eine politische Rolle gespielt hat.
Übermorgen will US-Präsident Donald Trump in Davos sprechen. Was soll das, fragen sich viele, wenn es ihm doch sowieso nur darum geht, die US-Wirtschaft zu schützen und abzuschotten. Kurz vor seinem Abflug hat er noch dafür gesorgt, dass Strafzölle auf ausländische Waschmaschinen und Solaranlagen eingeführt werden. Das zielt vor allem auf asiatische Hersteller. Trump sagt, er will in Davos dafür werben, dass ausländische Unternehmen ihre Produkte in den USA herstellen.
Ich bin von mindestens 10 großen Vorstandschefs angerufen worden, die in Kürze wesentliche Investitionen bei uns ankündigen werden. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten sorgen wir wieder für Geschäfte in den USA.
Michael Hüter, der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, sieht einen Trend zu mehr Protektionismus, nicht nur in den USA.
Es ist insgesamt und nicht nur aus den USA kommt eine Tendenz zu beobachten, dass Freihandel, offene Märkte unter Druck geraten, dass es nicht mehr selbstverständlich ist und dass es in vielen Ländern aus ganz unterschiedlichen Gründen billige Argumente gibt, die glauben, dass wenn man sich abschottet, wenn man individuellen Vorteil sucht, dass das besser wäre für die Bevölkerung.
Auch die Globalisierungskritiker von ATTAC sagen, der Freihandel schafft zwar Wachstum, aber unterm Strich gibt es mehr Verlierer als Gewinner. Aber Trumps Methode sei trotzdem nicht die richtige, meint der Sprecher von ATTAC Deutschland, Alfred Eibel im Deutschlandfunk.
Es geht nicht darum, in nationalstaatliche Politik zurückzufahren und zu glauben, allein oder auf nationalstaatlicher Ebene würden die globalen Probleme gelöst werden können. Nein, es geht um eine bessere Zusammenarbeit, es geht um eine andere Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Rücksicht nimmt auf die Natur und auf die Menschen.
Wachstum und Gewinn müssten besser verteilt werden, sagt Eibel. Nationalismus und Protektionismus seien nicht die Lösung. Einer, der Trump für seine protektionistische Politik letztes Jahr in Davos scharf kritisiert hat, war Chinas Staatschef Xi Jinping. Er hat damals eine große Rede zu Globalisierung gehalten und Marktöffnung versprochen. Aber ein Jahr danach sagen viele Experten, es ist nicht wirklich was passiert in China. Zum Beispiel Carlo D'Andrea von der Europäischen Handelskammer in China.
As the European Chamber, we always say that we are now suffering of promise fatigue.
Wir leiden unter einer gewissen Versprechensmüdigkeit. Die chinesische Führung sagt immer wieder, ja, wir reformieren, aber wenn es um Konkretes geht, tut sie es nicht.
Es bleibt also dabei, dass viele Branchen in China für ausländische Firmen tabu sind. Chinesische Investoren dürfen dagegen in Europa relativ frei agieren. Ein Beispiel für die These von Wirtschaftswissenschaftler Flassbeck. Was in Davos angekündigt, besprochen, gefordert wird, habe letzten Endes keine Auswirkungen.
Was sonst noch wichtig war?
Die bisherige Bundesregierung hat so viele Rüstungsexporte erlaubt wie keine andere Regierung vorher. Nämlich Exporte für fast 25 Milliarden Euro. Das ist ein Viertel mehr, als die Regierung davor aus CDU und FDP genehmigt hat. Gestiegen sind vor allem die Verkäufe an Drittstaaten. Das sind Länder, die nicht zur EU oder zur NATO gehören. An der Spitze liegt Algerien. Und mit Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind auch drei Länder dabei, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Und das, obwohl der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel bei seinem Amtsantritt versprochen hatte, Exportgenehmigungen strenger zu prüfen. Der Grünen-Verteidigungsexperte Omid Nuripur hat in der ARD von einer Bankrotterklärung der Regierung gesprochen.
Wenn die Große Koalition, die jetzt ansteht, sich hinsetzt und sagt, wir wollen aber nicht mal an Staaten liefern, die in Jemen Krieg führen, kann ich nur sagen, ihr seid seit 4 Jahren im Amt, der Krieg läuft seit 3 Jahren, das Land ist bereits in die Steinzeit gebombt. Was soll das jetzt? Wie kommt ihr jetzt dazu, plötzlich jetzt auf die Idee zu kommen, nur weil der Parteitag der SPD aufmüpfig sein könnte, zu sagen, wir machen es nicht? Es geht um Jemen, es geht nicht um Arbeitsplätze und auch nicht um Parteitag.
Nuripur sagt, die Regierung verletze ihre eigenen Regeln und fordert ein Gesetz statt der Richtlinien, die es jetzt gibt. Ähnlich sehen das die Linken, die die Daten zu den Rüstungsexporten angefordert hatten. VW-Dieselautos mit manipulierten Abgaswerten dürfen in Düsseldorf weiterfahren. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und damit eine Klage der Deutschen Umwelthilfe abgewiesen. Gegen insgesamt 10 Städte hatte die Umwelthilfe geklagt, mit dem Argument, auch wenn die Autos umgerüstet sind, überschreiten sie den gesetzlichen Stickoxid-Grenzwert. Das Düsseldorfer Gericht sagt aber, die Klage sei unbegründet, weil die Autos zumindest im Test die Grenzwerte jetzt einhalten. Und nur das zähle. Messungen im Straßenverkehr schreibe das Gesetz bis jetzt nicht vor. Tritt ein, sagt Nein. Mit diesem Spruch wollen die Jusos in der SPD Menschen dazu bewegen, in die Partei einzutreten. Wenn auch nur für 2 Monate, Kostenpunkt 10 Euro, um dann später gegen eine große Koalition stimmen zu können. Im ersten Schritt scheint der Plan aufzugehen, denn seit dem Parteitag letztes Wochenende zählt die SPD online mehr als 1.800 neue Eintritte. In der Parteispitze kommt das aber nicht so gut an. Generalsekretär Lars Klingbeil hat dem RBB gesagt, so nicht.
Wenn man jetzt sagt, tritt ein für 10 Euro, bleibst du 2 Monate Mitglied, stimmst gegen die große Koalition und gehst dann wieder raus. Das entspricht nicht dem, wie ich Parteiarbeit verstehe, und das sozusagen reduziert auch den Wert einer Mitgliedschaft. Also da sollten wir klar vereinbaren, dass sowas nicht geht.
Die Parteispitze will bald einen Stichtag festlegen. Wer danach eintritt, darf bei der Abstimmung über eine große Koalition nicht mehr mitmachen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über die Eintrittswelle bei der SPD diskutiert. Tim 1976 schreibt auf tagesschau.de, wenn Menschen in Parteien eintreten, um die Politik in diesem Land mitzugestalten, dann nennt man das Demokratie. Es ist auch demokratisch, gegen etwas zu sein. Ich finde das eine interessante und begrüßenswerte Entwicklung. Gnom sieht das anders. Es liegt ganz klar an Versäumnissen im Elternhaus und in der Schule und an der Digitalisierung mittels Social Media, dass eine politische Partei heute wie ein x-beliebiger Verein angesehen wird. Diese Aktion zeigt das leider deutlich. Schnupperabo mit Abstimmungsvergünstigung. Bei Spiegel Online schreibt Gonzel, man mag zum Ergebnis des Parteitages stehen, wie man will, aber nun quasi durch die Hintertür demokratische Prinzipien und demokratisch gefasste Beschlüsse außer Kraft zu setzen, indem jeder GroKo-Gegner einfach als Kurzzeitmitglied dagegen stimmen darf? Wenn diese Masche zieht, ist die SPD endgültig verloren. Das Manöver der Jusos ist einer Demokratie unwürdig.
Fuck you ist zu vulgär und kann deshalb nicht als Marke geschützt werden. Das hat ein EU-Gericht entschieden. Dass es sich mit diesem Thema auseinandersetzen musste, hat es der Produktionsfirma des Films Fuck you Goethe zu verdanken. Die wollte den Titel schützen lassen, damit niemand anderes unter dem Namen Produkte verkaufen kann. Die europäischen Markenschützer hatten den Antrag aber nicht angenommen und deshalb ist die Firma vor Gericht gegangen. Unser Korrespondent Pascal Lechner hat die Einzelheiten.
Die Richter sagen, der Spruch ist einfach vulgär. Und da hilft es eben auch nicht, dass der Spruch nicht korrekt geschrieben ist. Jeder, der den Spruch liest, denkt eben an das englische Fuck you. Und Goethe, das ist nun mal ein berühmter deutscher Schriftsteller. Fuck you Goethe verstößt gegen die guten Sitten, so das Urteil. Und viele könnten sich über diesen Spruch einfach ärgern, so die Sorge der Richter.
Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Produktionsfirma kann noch eine Instanz höher gehen.
Was noch wichtig wird.
Morgen startet die neue Runde der Syrien-Gespräche unter Vermittlung der UNO. Wirklich viel rumgekommen ist bei den bisherigen Treffen nicht. Immer noch reden die syrische Opposition und die Regierung nicht direkt miteinander. Das Ziel der UNO ist, dass eine neue Verfassung und Wahlen vorbereitet werden. Der Bürgerkrieg in Syrien hatte vor 6,5 Jahren angefangen.
Und sonst in der Welt?
In der brasilianischen Stadt Porto Alegre sind zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihren ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu unterstützen. Dem 72-Jährigen droht wegen eines Korruptionsskandals eine lange Haftstrafe. Heute soll das Urteil fallen. Lula wird vorgeworfen, sich eine Luxuswohnung von einem Baukonzern aufwendig renoviert haben zu lassen, für umgerechnet 1 Million Euro. Im Gegenzug soll er der Firma Aufträge beim staatlichen Ölkonzern verschafft haben. Der Ex-Staatschef bestreitet das. Bei der Präsidentschaftswahl im Oktober will Lula noch einmal antreten. Im Moment führt er in den Umfragen mit großem Abstand. Er beschuldigt seine politischen Gegner, ihn aus dem Weg schaffen zu wollen. Der frühere Schuhputzer ist vor allem bei der ärmeren Bevölkerung Brasiliens sehr beliebt. Während seiner Amtszeiten von 2003 bis 2010 boomte Brasiliens Wirtschaft. Außerdem holte er mit Sozialprogrammen viele aus der Armut. Im Westjordanland können die Menschen jetzt wieder schneller mit ihren Smartphones ins Netz, auch ganz offiziell. Seit heute haben die palästinensischen Handy-Provider den 3G-Standard eingerichtet. Bisher hatte Israel das verhindert, indem Frequenzen nicht freigegeben und Ausrüstung nicht importiert werden durfte. Davon profitierten die israelischen Firmen, denn schnelles Netz für die Handys gab es im Westjordanland schon vorher, vorausgesetzt man hatte ein geschmuggeltes Prepaid-Handy oder eine SIM-Karte aus Israel. Damit lockten sich laut Schätzung rund 500.000 Palästinenser über die israelischen Provider ein. Die bekommen jetzt Konkurrenz von zwei palästinensischen Firmen. Die Israelis sind ihnen aber trotzdem noch voraus, weil sie längst das schnellere 4G anbieten. Im Gazastreifen verhindert Israel den Ausbau der palästinensischen Netze weiter. Im Kampf um den Titel Miss Kamel sind bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien 12 Tiere disqualifiziert worden. Der Grund? Ihre Besitzer hatten Botox verwendet, um sie hübscher zu machen. Das schreibt die britische Zeitung Daily Mail. Die Regeln für die Kamelkür lauten: Tiere, die Medikamente in den Lippen haben, rasiert sind oder in ihrer natürlichen Form irgendwie verändert wurden, dürfen nicht teilnehmen. Der Wettbewerb ist Teil eines jährlichen Kamelfestivals, das in der Nähe der Stadt Riad stattfindet und fast einen Monat dauert. Neben dem Schönheitswettbewerb gibt es auch Kamelrennen und Dressurwettbewerbe. Klar ist auch, warum die Besitzer sich zum Betrügen hinreißen lassen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 57 Millionen Dollar.
Wissensnachrichten.
Was hat Facebook eigentlich mit irischer Geschichte zu tun? Seit heute gibt es da einen Zusammenhang, denn Forscher aus Großbritannien haben mathematische Techniken wie bei Facebook genutzt, um zu gucken, ob der Gründungsmythos von Irland stimmt oder ob eigentlich alles ganz anders ablief damals. Klaus Janssen aus den Wissensnachrichten ist hier. Klaus, was ist das für ein Gründungsmythos?
Ja, da geht es um die ruhmreiche Schlacht von Clontarf vor gut 1000 Jahren. Im Jahr 1014, da soll der irische Held Brian Boru die Wikinger geschlagen und aus dem Land vertrieben haben. Und zwar an dem Ort, wo heute die irische Hauptstadt Dublin liegt. Das lernen irische Kinder in der Schule und die Battle of Clontarf, die gehört zum nationalen Erbe. Aber es gibt auch Forscher, die sagen, nee, das war ein irischer Bürgerkrieg und Wikinger gab es da auch, aber die sollen dann auf beiden Seiten einfach mitgekämpft haben.
Okay, und was hat das Ganze jetzt mit Facebook zu tun?
Naja, also Historiker sind bei dem Thema einfach nicht weitergekommen bei dem Streit, Literaturwissenschaftler auch nicht und deshalb haben es jetzt halt mal die Mathematiker versucht. Die waren aus Coventry, Oxford und Sheffield und die haben sich gedacht, hey, diese Geschichte von der Schlacht mit diesen ganzen Namen von den Kämpfern, das erinnert uns ein bisschen an soziale Netzwerke und die haben sich dann gedacht, welchen Beziehungsstatus haben die ganzen Leute eigentlich gehabt? Also wie sind die untereinander vernetzt? Und da kommen jetzt moderne mathematische Techniken zum Spiel, so wie halt bei Facebook, die auch benutzt werden. Die Forscher, die haben in einer alten Überlieferung erstmal sortiert, war das ein Ire, war das ein Wikinger, war das sonst wer? Dann haben die geguckt, mögen die sich oder nicht? Und dann haben die Forscher errechnet, wo es die größere Feindseligkeit gab, also zwischen Ire und Ire oder zwischen Ire und Wikinger.
Und was ist rausgekommen?
Ja, das war eine ziemlich knappe Kiste, die ist heute veröffentlicht worden. Rausgekommen ist der alte Gründungsmythos von Irland, der scheint zu stimmen. Brian Boru soll wirklich vor allem gegen die Wikinger gekämpft haben. Aber weil das Ganze so knapp war, da sagen die Mathematiker auch, also ein Beweis ist das jetzt leider doch noch nicht.
Also immerhin, der irische Gründungsmythos lebt, auch dank moderner Mathematik. Gucken wir uns jetzt mal die kleinste Fliege der Welt an, die natürlich nach wem benannt ist?
Naja, ziemlich unnatürlich und unerwartet nach Arnold Schwarzenegger, ein Forscher aus Kalifornien, offenbar mit sehr guten Augen. Der hat die Fliege im Amazonas-Regenwald entdeckt. Die ist fünfmal kleiner als eine Fruchtfliege, also knapp 0,4 Millimeter. Und die heißt jetzt Megapropodiphora arnoldi. Die Fliege hat sehr wulstige Vorderbeine und die haben den Forscher halt an den Muskelmann Schwarzenegger erinnert. Ist witzig, ist aber so, also so schnell kann es manchmal gehen mit der Namensbenennung.
Und dann gucken wir noch zum Abschluss auf finanzielle Untreue. Was ist das?
Das kam jetzt bei einer Umfrage aus den USA zur Sprache. Es geht darum, dass dein Partner ein Bankkonto hat, von dem du nichts weißt. Also in der Umfrage kam raus, dass fast jeder vierte Befragte seinem Partner schon mal ein Konto verschwiegen hat und fast jeder dritte Befragte empfand diese finanzielle Untreue, also so wurde das wirklich genannt, schlimmer als normale Untreue, also einen heimlichen Seitensprung.
Und das traf auch auf alle Schichten zu?
Nee, vor allem war das wichtig für Leute, für die nicht so viel Geld hatten. Da wog das dann einfach schwerer, dieser Vertrauensbruch. Und bei Menschen zwischen 18 und 37 war ein Konto geheim zu halten eher ein Problem als bei Älteren. Richtig repräsentativ ist das Ganze aber nicht. Also veröffentlicht hat die Umfrage die Webseite creditcards.com und befragt wurden auch nur Leute in Beziehungen. Also für die ganze Bevölkerung gilt das so nicht.
Wetter. Ganz schön warm war es heute mit Temperaturen von 11 bis 17 Grad. Fast überall ist es trocken. Von der Nordsee zieht Regen auf. Im Norden und Westen ist es stürmisch und nachts auch regnerisch. Morgen dann wechselnd bis stark bewölkt. Vom Saarland über Hessen bis nach Brandenburg Regen, Sonne nur noch im Südosten. Und die Temperaturen morgen bei 10 bis 16 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.